Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Neue Woche, neue Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 422 von Kreisab. Und es ist nach wie vor so, ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ein Fokusthema pro Sendung und darüber spreche ich intensiv und ausführlich. Und das habe ich euch ja in der vergangenen Woche schon angekündigt. Christoph Wendt, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga der Frauen, ist bei mir zu Gast. Ich habe ein bisschen über 42 Minuten mit ihm gesprochen. Natürlich und vor allem über den Fall HB Ludwigsburg, der, ja, man kann schon sagen, Serienmeister der vergangenen Jahre, das dominierende Team im deutschen Frauenhandball. Diesen Verein gibt es so in dieser Form mit dieser Mannschaft nicht mehr. Und für den einen oder anderen kam es natürlich überraschend. Dann wiederum gibt es Stimmen, die sagen, das war eigentlich abzusehen. Christoph Wendt hat sich ganz offen meinen Fragen gestellt, auch kritischen Fragen. Und da solltet ihr also gleich auf jeden Fall reinhören. Ich möchte aber noch ein paar Worte verlieren zum Thema der vergangenen Ausgabe. Da haben Christoph Dach und ich sehr, sehr ausführlich auf die Füchse Berlin geschaut. Und mittlerweile gab es natürlich auch ein paar Statements von Stefan Kretschmer, von Jaron Sievert, von Bob Hanning. Ihr habt auch die Ergebnisse gesehen. Eine hohe Pleite gegen den SC Magdeburg zu Hause. Dann ein Sieg in Nord. Und dann dachte man, okay, es geht vielleicht wieder in die richtige Richtung. Und jetzt gab es eine erneute Pleite und zwar eine relativ dicke beim VfL Gummersbach. Und man muss auch ehrlich sein, die Füchse hatten eigentlich über 60 Minuten kaum eine Chance, diese Partie irgendwie für sich zu entscheiden. Das müsst ihr natürlich jetzt alles selber einordnen. Ich freue mich aber nach wie vor über Rückmeldungen. Davon gab es sehr, sehr viele und auch sehr viele positive. Ich habe aber auch alle wahrgenommen, die gesagt haben, da fehlte vielleicht ein bisschen was. Es ist natürlich nicht immer ganz so einfach, da wirklich alles zu beleuchten, vor allem wenn man nicht mit den Protagonisten spricht. Aber die haben sich natürlich dann auch an anderer Stelle geäußert. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Gespräch mit Christoph Wendt, möchte ich nochmal darauf verweisen, dass ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen könnt. Das könnt ihr bereits tun, indem ihr Kreisab bei Social Media folgt. Bei Facebook, Twitter, YouTube und auch bei Instagram. Vor allem dort, da gibt es ja ab und an mal eine Umfrage, ein Video in der Instagram-Story und so weiter. Aber ihr könnt es auch finanziell unterstützen und zwar unter patreon.com/kreisab oder über PayPal. Ihr könnt vorbeischauen in den Shownotes der Sendung und wenn ihr dort den Link nicht findet, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an info@kreisab.de. Und ich weiß noch nicht ganz genau, worüber wir in der kommenden Woche sprechen, wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß bei dem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen mit Christoph Wendt. Ja, Christoph, erstmal schön, dass ich hier sein kann und du die Zeit findest, dass wir miteinander plaudern. Ich habe mir die ersten Tage der neuen Saison ein bisschen stressfreier vorgestellt. Ich nehme an, das geht dir nicht anders.
Ja, da sprichst du ein wahres Wort. Das waren natürlich jetzt turbulente Wochen, so kurz vor dem Saisonstart, das muss man schon sagen.
Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen, wie plant er seinen Urlaub normalerweise?
Ja, normalerweise außerhalb auch der Spielzeit, soweit das möglich ist. Dieses Jahr war es dann eben auch im Sommer, im Juni bereits. Und so eine neue Saison an sich gesehen bringt immer schon sehr viel Aufwand mit. Dieses Jahr ganz besonders durch unseren erstmals gefundenen Namenssponsor mit Alsco. Da gibt es natürlich viel vorzubereiten, viele Werbeleistungen, die umgesetzt werden müssen. Und insofern war das schon an sich gesehen ein sehr großer Aufwand jetzt zur neuen Saison.
Ich versetze mich jetzt mal in deine Lage so direkt nach deinem Urlaub. Also du kommst aus dem Urlaub wieder, du freust dich, dass es ja auch bald wieder losgeht. Du hast euren Namenssponsor schon angesprochen. Es ist ja auch gut, dass es endlich einen Namenssponsor für die Handball-Bundesliga Frauen gibt. Das ist ja generell erstmal eine Weiterentwicklung. Ich nehme an, du freust dich auch auf einen Supercup in der niegelnagelneuen Halle, weil ich selber war nicht da. Die Bilder natürlich vermuten lassen, dass das ein absolutes Spektakel ist, dort auch ein Handballspiel austragen zu lassen. Und dann bekommst du auf einmal eine Nachricht. Wie ist das damals passiert? Wie bist du informiert worden, was da in Ludwigsburg los ist?
Wir haben am Tag, wo abends dann die Pressemitteilung von Ludwigsburg rauskam, haben wir im Laufe des Tages, so vormittags, erste Gerüchte gehört. So nach dem Motto, Mensch, hier ist was los. Ja, wurden dadurch auch völlig überrascht. Und im Laufe des Tages, ja, verdichtete sich das Ganze immer mehr, bis dann abends eben diese Pressemitteilung dann auch rauskam.
Was hast du dann gemacht? Was waren deine ersten Schritte?
Muss ich gerade erstmal ein Stück weit nachdenken. Wir haben natürlich dann schon über den Tag mit den Kollegen aus dem Vorstand kommuniziert, telefoniert. Was ist da dran? Was passiert da? Wir haben natürlich versucht, auch die Verantwortlichen in Ludwigsburg zu erreichen, was uns nicht gelungen ist. Ja, und dann abends war es auf einmal soweit.
Muss ich mir das so vorstellen, dass du dann alle paar Minuten versuchst, da jemanden ans Telefon zu kriegen?
Alle paar Minuten vielleicht nicht, aber doch sehr häufig an dem Tag, ja.
Als diese Gerüchte aufkamen, war dir klar, das könnte so stimmen, weil es gibt ja immer mal wieder Gerüchte. Und natürlich wusste man auch in der Vergangenheit, dass dieses Gerüst HB Ludwigsburg vielleicht nicht auf 10 Beinen steht, sondern eher auf einem oder 2 Beinen. In dem Fall dem Bein von Eberhard Bezner, der über viele Jahre sehr viel investiert hat in den deutschen Frauenhandball ja schlussendlich auch. Das muss man ja sagen. Hast du gedacht, puh, da könnte was dran sein, das wird ein Problem für uns?
Na, diese Informationen, die dann gegen Mittag dann vorlagen, die waren dann schon relativ konkret und da war schon relativ klar, dass das dann wohl auch so sein wird.
Was ist dann danach passiert, als ihr dann auch miteinander konferiert habt? Du hast dann eben gesagt, ihr habt euch im Vorstand der Handball-Bundesliga-Frauen besprochen. Das ist ja sehr einschneidend, was da passiert ist. War dir, als die Meldung dann kam, klar, die werden wahrscheinlich gar nicht die Saison spielen, haben da die Alarmglocken richtig angefangen zu läuten?
Also die Alarmglocken natürlich. Was das jetzt konkret dann für den Spielbetrieb der Saison betrifft, so weit waren wir dann an der Stelle noch gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen.
Was ist in den Tagen danach passiert? War hier pure Hektik, pure Aufregung, weil man muss das ja irgendwie unter Kontrolle bekommen und das haben wir dann in einem Interview bei dir, also von dir, mit dir, wie auch immer, im Rahmen des Supercups bei der Deine-Übertragung ja auch noch gesehen. Es war nach wie vor schwierig, mit den Verantwortlichen der HB Ludwigsburg Kontakt aufzunehmen.
Ja, das war es. War mit der Geschäftsführung dann sozusagen bis auf am darauffolgenden Tag, wo das gegenüber uns nochmals so bestätigt wurde, dann sehr, sehr schwierig. Dann war ja ein Stück weit auch der Insolvenzverwalter im Boot und es war ja dann sehr schnell klar, dass versucht wurde, sozusagen den Spielbetrieb weiter aufrechtzuerhalten, auf anderer Ebene sozusagen. Aber letztendlich dann drehte sich die folgenden Wochen dann natürlich mehr oder weniger alles um dieses Thema.
Und es drehte sich auch viel im Kreis, weil ich weiß nicht, wie du das dann betrachtet hast. Man kann ja einige Zahlen auch öffentlich einlesen tatsächlich. Man muss sich nur an den richtigen Stellen umsehen. Und wenn man weiß auch, dass Olymp bzw. Eberhard Bezner ja bekannt gegeben haben, dass sie sich nach und nach aus diesem Projekt rausziehen, war ja im Endeffekt klar, da ist auch keine Insolvenzmasse. Also es ist ja nicht so wie bei jemandem, der ein Haus baut, der verschuldet sich dann mit dem Bau dieses Hauses. Und dann kann man sagen, okay, das Haus kommt jetzt unter den Hammer und damit bezahlen wir einen Teil der Schulden. Das ist ja bei einer Handballmannschaft gar nicht möglich.
Ja, ist so. Da hat man das Kapital der Spielerinnen und spätestens in dem Moment, wo dann 2 Wochen später den Spielerinnen freigestellt wurde bei einem entsprechenden Angebot, den Verein ablösefrei zu verlassen. Ab dem Moment war natürlich klar, dass da jetzt so keine Fortführung auf dem Niveau weitergehen kann. Und insofern haben sich daraus natürlich dann einige Konsequenzen ergeben, auch für uns, sodass wir dann eben auch für den Supercup zum Beispiel den Thüringer AC dann anstelle der HB Ludwigsburg nachnominieren mussten.
Wie schnell ist diese Entscheidung hier gereift bei euch?
Die Supercup-Entscheidung? Die ist dann sehr schnell gereift, nachdem diese Mitteilung kam. Und die haben wir dann am Folgetag besprochen und auch bereits kommuniziert.
Die war alternativlos, muss man ja so sagen.
Die war alternativlos und wie es sich im Nachhinein dann herausgestellt hat, auch genau die richtige Entscheidung. Und sie war gerade noch rechtzeitig, sodass wir dieses Supercup-Event von unserer Seite bezüglich des Frauenspiels auch nicht gefährdet haben.
Was ja auch eine ganz wichtige Werbung war, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe das eben gesagt, eine niegelnagelneue Halle, die ganz fantastisch sein muss und ein Frauenhandballspiel, wo nicht nur 2000 Zuschauer in der Halle sind, sondern deutlich mehr. Und das ist ja auch wichtig für den deutschen Frauenhandball. Auch die EHF hat eine sehr radikale Entscheidung schon sehr schnell getroffen, nämlich der HB Ludwigsburg den Startplatz in der Champions League zu entziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als großer Fan des Frauenhandballs und vielleicht auch Unterstützer des Frauenhandballs, kann man so oder so sehen, hat mich das schon sehr getroffen, dass nach Jahren, wo wir nur eine Mannschaft aus Deutschland in der Champions League mit dabei hatten bei den Frauen, jetzt endlich 2 mit dabei sind und dann ist es doch nur noch eine. Das ist hart.
Ja, klar. Und natürlich war Ludwigsburg so gesehen das Zugpferd auch für die Liga international. Und das ist natürlich mehr als bedauerlich. Andersherum haben wir zum Glück mit Borussia Dortmund jetzt einen zweiten Vertreter, der in die Bresche springt, wenn man so will. Und wenigstens an der Stelle, sage ich mal, ein kleiner Trost.
Das wäre natürlich der Super-GAU gewesen, wenn wir da plötzlich gar keinen Vertreter bekommen hätten, wenn Borussia Dortmund nicht das Upgrade beantragt hätte. Es gibt natürlich dann viele Leute, die sich fragen, wie konnte das so plötzlich kommen? Und wenn man sich mit der Historie des deutschen Frauenhandballs mal befasst, dann gibt es einige Vereine, die leider gar nicht mehr existieren oder fast komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Der HC Leipzig ist 2017 pleite gegangen, musste in die Insolvenz. Der ist jetzt wieder in der zweiten Liga mit dabei, macht nach wie vor fantastische Jugendarbeit, hat das Final Four der A-Jugendmeisterschaft hier in Dortmund übrigens auch gewonnen vor einigen Monaten. Also ich sag mal, die sind wieder auf einem guten, soliden Weg. Ob sie irgendwann wieder ein Erstligist sein werden, das wissen wir aktuell nicht. Ist aber durchaus möglich. Und davor gab es den ersten FC Nürnberg, Trier, Lütze, Linden. Und wir könnten weiter in die Vergangenheit gehen. Immer wieder fallen Vereine weg. Das heißt, historisch betrachtet ist es relativ eindeutig, die Geschichte wiederholt sich leider jedes Mal. Ist ein bisschen bitter. War gar nicht abzusehen, dass das in diesem Fall passieren könnte für dich als Chef der Handball-Bundesliga Frauen?
Für uns war es in der Form nicht absehbar. Und wie schon eingangs gesagt, kam es sehr, sehr überraschend. Und wir haben ja im Mai auch eine Lizenz erteilt. Ja, wenn dann vor Saisonbeginn dort ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird, dann hat uns das auch völlig kalt erwischt.
Warum war für euch nach Prüfung der Lizenzunterlagen klar, wir können eine Lizenz an die HB Ludwigsburg geben? Weil die Diskrepanz zwischen wir vergeben eine Lizenz ein paar Wochen vorher und auf einmal stellen die einen Insolvenzantrag, die ist natürlich schon enorm groß.
Das verstehe ich. Das passt natürlich irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Für uns auch nicht. Ja, und auch wir tappen da, wenn man so will, was die Umstände, die genauen Umstände betrifft, weiter ein Stück weit im Dunkeln, weil, wie schon angerissen, uns fehlen weiter wichtige Unterlagen. Die eingeforderten Stellungnahmenunterlagen sind so in der Form nicht bei uns eingetroffen. Und insofern können wir Stand jetzt auch nicht wirklich analysieren und rekapitulieren, woran es jetzt genau lag.
Könnte das übrigens auch bedeuten, wenn diese Unterlagen nie eintreffen, dass man eine Lizenz, eine mögliche Lizenz für die zweite Liga in der Saison 2026/27 gar nicht vergeben kann, auch wenn sie beantragt würde?
Das ist sicherlich ein Szenario, was dann zum Tragen kommen könnte. Also wenn gar keine Unterlagen auf Anforderung eingereicht werden, dann muss man sich natürlich auch mit dem Szenario eines Lizenzentzuges beschäftigen. Und der hätte dann zur Konsequenz, dass eben kein Antrag auch nicht für die zweite Bundesliga zur kommenden Saison gestellt werden könnte, sondern dann nur darunter, also für die dritte Liga abwärts.
Wie ist das normalerweise? Bis wann müssen die Vereine ihre Lizenzunterlagen exakt einreichen?
Einreichungsfrist ist der 1.3. eines Jahres für die darauf folgende Saison.
Überlegt ihr oder ist das eine Möglichkeit, dass ihr sagt, wir haben ja jetzt Unterlagen eingefordert und nicht erst gestern. Wenn ihr die nicht einreicht bis zum Beispiel zum 1. Dezember, dann nehmen wir euch die Lizenz für die Saison danach pro forma schon weg?
Soweit sind wir noch nicht fortgeschritten, einfach in den Gedanken, weil dann eben auch jetzt der Saisonstart einfach im Fokus steht und mit der Mitteilung, dass es dort die Saison nicht weitergeht, haben wir das jetzt auch nicht mit Prio 1, sage ich mal, zunächst weiter verfolgt. Aber diese Fragen werden sich dann natürlich stellen und die werden dann auch beantwortet werden. Ich gehe davon aus, dass man aber selbst, nun kann ich jetzt die Situation dort, was den dahinterliegenden e.V. auch nicht gänzlich beurteilen, habe wahrgenommen, dass es dort leichte Bemühungen oder Bemühungen gibt, möglicherweise eben Handball auf höherem Leistungsniveau fortzuführen. Sollte sich das Ganze realisieren, dann gehe ich aber davon aus, dass man dann eher einen Schritt macht in Richtung dritte Liga, um das Ganze wieder, sage ich mal, vernünftig und ein Stück weit gesund wieder neu aufzubauen.
Ich glaube übrigens auch, dass das wenig sinnvoll wäre, jetzt als HB Ludwigsburg in der kommenden Spielzeit dann in der zweiten Liga an den Start zu gehen. Und ja, da möchte ich nochmal auf den HC Leipzig verweisen. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen besser, ein bisschen tiefer auch anzufangen und sich dann zu überlegen, wie kann man Schritt für Schritt wieder nach vorne kommen. Das ist, glaube ich, dann die bessere Alternative. Du hast gerade vorhin gesagt, dass ihr immer noch im Dunkeln tappt, aber gleichzeitig hast du auch gesagt, dass es überhaupt nicht absehbar war. Was dürft ihr im Lizenzprüfungsausschuss überhaupt prüfen? Und dürft ihr deiner Meinung nach genügend Dinge prüfen?
Wir dürfen prüfen. Wir sehen natürlich wichtige Geschäftsvorfälle. Wir sehen wichtige Unterlagen, die eben auch für einen Lizenznehmer wesentlich sind, was die Absicherung des Spielbetriebs einer Finanzplanung für die Saison betrifft. Die Frage ist dann immer, wie tief geht man bei jedem der 28 Lizenznehmer eben rein oder nicht rein, beziehungsweise generell, ne, was lässt man sich vorzeigen, was nicht. Und da beruht das Lizenzierungsverfahren natürlich auch ein Stück weit auf Erfahrung, auf Historie. Wenn man bei einem Lizenznehmer sieht, okay, die Planung, die er uns im letzten Jahr eingereicht hat, die hat gepasst, mehr oder weniger, eine ähnliche Planung liegt wieder vor, dann kann man da natürlich ein Stück weit mehr, sage ich mal, Vertrauen drin haben und auch akzeptieren. Aber natürlich müssen wir uns jetzt im Nachgang zu diesem Vorfall, müssen wir uns natürlich ganz klar die Frage stellen, ob das ausreicht, den Prüfungsumfang, so wie er jetzt ist, oder ob wir nicht generell da einen tieferen Einblick noch vornehmen müssen. Das würde natürlich für Vereine, für Lizenzierungsausschuss, für die Prüfenden einfach auch mehr Aufwand bedeuten. Und das müssen wir jetzt im Herbst, Winter mit unseren Vereinen besprechen, diskutieren, weil klar ist natürlich auch, so etwas sollte so schnell nicht wieder vorkommen.
Da wären wir alle begeistert, wenn das nicht der Fall wäre, ist ja gar keine Frage. Wie viele Unterlagen bekommt ihr da? Ich meine, wie viel Stapel Papier wären das dann so?
Ja, das meiste geht natürlich jetzt mittlerweile digital über die Bühne, aber ja, das sind natürlich einige Unterlagen, was die rechtlichen Umstände des Antragstellers betrifft, die infrastrukturellen Kriterien und dann eben natürlich im Wesentlichen auch die wirtschaftlichen Kennzahlen.
Wenn du jetzt sagst, es ist natürlich dann auch mehr Arbeit und so weiter, du jetzt aber auch nochmal Revue passieren lässt, und das hast du mit Sicherheit auch in den vergangenen Wochen schon gemacht, was ihr da im konkreten Fall von der HB Ludwigsburg präsentiert bekommen habt. Habt ihr da auch Fehler gemacht im Prüfungsausschuss?
Wir stellen uns die Frage, wie eben schon gesagt, ja, hätten wir etwas besser machen können? Von dem Prüfungsvolumen, sage ich mal, sind wir da rangegangen, so wie in den vergangenen Jahren auch? Sind da, glaube ich, auch immer ein Stück weit besser geworden, sozusagen, was die Bewertung, die Einsicht der Unterlagen betroffen hat? Aber man muss ganz klar sagen, an dieser Stelle hätte es wahrscheinlich einer weiteren Einsicht von noch mehr Unterlagen bedurft.
Was dürft ihr denn da noch einfordern? Ich meine, dürft ihr bis hin zu Kontoauszügen Dinge einfordern?
Am Ende des Tages ginge auch so etwas. Die Berechtigung dafür hätten wir. Aber das wird natürlich nur dann gemacht, wenn es da wirklich konkreten Anlass zu gibt, dass das so in der Schärfe vorgenommen werden müsste.
Wie war das für dich als Person, als Mensch in den Wochen danach? Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, die haben Fehler gemacht, die hätten besser arbeiten müssen.
Ja, wie war das? Ja, wie schon gesagt, auch wir haben uns hinterfragt, auch wir haben natürlich uns das Ganze nochmal angeschaut. Letztendlich aber ja, der Insolvenzantrag kam vor der Saison, das heißt, auch für uns kann das hinten und vorne nicht zusammenpassen mit dem, was wir gesehen haben, und insofern stellt sich die Frage, was wurde uns da eingereicht und vorgelegt? Ja, weiter will ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Und ansonsten, ja, waren es natürlich schon etwas härtere Wochen. Diese ganzen Themen neben dem normalen Business zum Saisonstart, was wir ja eingangs schon besprochen haben, dann irgendwie alles so auf die Reihe zu bekommen.
Weil dich das auch ein bisschen ausgelaugt hat? Ich meine jetzt nicht rein körperlich, sondern auch mental?
War sehr anspruchsvoll die letzten Wochen.
Also, ich nehme mit jetzt aus diesem Teil des Gespräches, ihr wisst, ihr hättet vielleicht besser arbeiten können. Ihr überlegt euch, was ihr an dem Verfahren auch verbessern, optimieren könnt, vielleicht sogar auch müsst. Ist eine Option zu sagen, wir machen nicht 1.3., sondern vielleicht 1. Februar, damit wir dann hinten raus noch ein bisschen mehr Zeit haben auch, falls der A, Aufwand größer wird, und B, um zu verhindern, dass das wieder nach dem 30. Juni passiert. Denn das ist ja das große Problem. Ihr hättet sonst ja auch sagen können, wir spielen trotzdem mit 12 Mannschaften, und durch den Zeitpunkt war das dann gar nicht mehr möglich.
Ich glaube, ein noch früherer Zeitpunkt ist eher nicht realistisch, weil am Ende des Tages brauchen die Vereine ja auch Zeit, ihre Unterlagen, ihre Partnerverträge etc. für die neue Saison unter Dach und Fach zu bringen. Und in dem Moment, wo man den Zeitpunkt noch früher legt, wird das natürlich für die Vereine selbst nochmal viel, viel, viel schwieriger.
Ihr sitzt übrigens zu dritt in diesem Prüfungsverfahren. Sind das genug Leute für die Arbeit, die ihr da habt?
Wir sind zu dritt, haben dort einen Anwalt und einen Wirtschaftsprüfer neben mir sitzen. Und auch da kann man natürlich theoretisch drüber nachdenken. Kann man das noch erweitern? Kann man nochmal so etwas wie einen Gutachterausschuss vielleicht auch nach dem Vorbild der HBL dort mit integrieren? Und ja, diese Fragen werden wir uns stellen müssen. Und sicherlich müssen wir das Prüfungsvolumen etwas erhöhen. Da bin ich ganz sicher.
Hattest du viel Kontakt mit der HBL in den vergangenen Wochen, um zu überlegen oder auch zu erfahren, was machen die besser, was machen die anders?
Wir haben da immer mal wieder einen Austausch in die Richtung. Und natürlich jetzt auch in diesem Zuge gab es da Gespräche.
Wir kommen jetzt gleich noch dazu, was das alles ja auch für Konsequenzen hat, dass jetzt einfach mal ein Verein fehlt. Nicht nur vom Sportlichen her, weil das das Aushängeschild in den vergangenen Jahren gewesen ist für die Handball-Bundesliga-Frauen mit einem Sieg in der European League, mit einer Saison ohne Niederlagen, mit einem Einzug ins Finale der Champions League. Das hat es ja auch ewig nicht gegeben, dass eine deutsche Mannschaft um den wichtigsten Vereinstitel gespielt hat. Und dementsprechend, ja, ist das ein absoluter Einschnitt. Aber es gibt so viele Kettenreaktionen. Eine Kettenreaktion ist der Spielmodus. Ihr habt jetzt dann nochmal für die Mannschaften, die nicht ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, sprich in die Meisterplayoffs kommen, den Modus umgestellt. Warum habt ihr das gemacht?
Wir haben uns mit den Vereinen dazu ausgetauscht und dadurch, dass Ludwigsburg ja quasi als erster Absteiger feststeht, geht es dann im zweiten Schritt um die Relegation in den Playoffs, aber neben den Spielen der Hauptrunde würden auch da noch weitere Spiele entfallen. So, und am Ende des Tages muss man dann schon schauen, dass man natürlich auch eine gewisse Anzahl an Spielen zum einen überhaupt hat. Und zum zweiten ist es natürlich auch so, dass in dem Fall sollte es dazu kommen, dass nicht mindestens zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga bereitstehen, die sozusagen aufstiegswillig und auch aufstiegsfähig sind, was eben zum Beispiel Infrastruktur betrifft, auch die Gefahr bestanden hätte, dass dann eben selbst die Relegation hinfällig wäre und in dem Moment wären dann die Playdowns quasi umsonst gewesen. Das umgehen wir mit dieser Lösung.
Im Endeffekt bedeutet das, ihr wollt auch mehr garantierte Spiele für die Mannschaften.
Genau.
Das ist ein Punkt, der auch oft diskutiert wird, denn durch die frühere Pause im Vergleich zu den Männern, was das Turnier dann immer im Winter angeht, in diesem Jahr, ja, das ist das Schöne, haben wir hier direkt in Dortmund, ja, wo wir beide unterwegs sind, haben wir eine Heimweltmeisterschaft. Durch diese Unterbrechung, die relativ früh kommt in der Saison sozusagen, ist es dann immer so, dass einige Vereine gar nicht so viele Spiele absolvieren, insbesondere die, die nicht in der Champions League spielen und auch die, die vielleicht dann im Pokal früh ausscheiden oder die Mannschaften, die keine Qualifikation für die European League spielen, weil die eben dann mit der Gruppenphase auch erst im neuen Jahr beginnt. Und ich habe irgendwo Rechenbeispiele gelesen, dass dann Vereine in mehreren Monaten nur 7, 8 Spiele machen. Das ist deutlich zu wenig. Ihr habt euch aber erst vor gut einem Jahr dazu entschlossen, diesen Modus zu ändern. Zunächst mal 12 Mannschaften, dann ein Meister-Playoff mit 8 Mannschaften und dann nochmal einen Playdown-Modus mit den 4 Mannschaften, die ganz unten stehen in der Tabelle. Glaubst du, dass man da nochmal ran muss, dass man da überlegen muss, jetzt auch nach der Erfahrung mit der HB Ludwigsburg, dass das nicht die optimale Lösung ist auf Sicht? Ich sage nicht in den nächsten 1, 2 Jahren, aber wir müssen ja auch langfristig denken.
Ich fand, wir sind mit der Einführung der Playoffs, so wie sie waren, haben wir einen ganz guten Aufschlag gemacht. Jetzt gab es eine Anpassung, sage ich mal, nach Jahr 1. Und ich bin Vertreter davon, dass man dann einem Spielmodus auch eine Chance geben muss und da nicht zu viel dran rumdoktern sollte, zu schnell.
Wurde da auf der Ligasitzung vor einigen Wochen, als das Problem mit dem Fall Ludwigsburg noch gar nicht da war, intensiv drüber diskutiert, weil es ja Vereine gibt oder ich sag mal auch Trainer und Trainerinnen, die sagen, das ist nicht der wahre Meister, der in Playoffs ermittelt wird. Wurde da viel diskutiert?
Darüber wurde eigentlich mehr während der Saison diskutiert, aber dort auf der Mitgliederversammlung eher nicht mehr.
Ich habe mal einen neuen Modus für dich mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Weil du hast ja gerade schon angedeutet, diese aktuelle Modusänderung durch eine fehlende Mannschaft in der Liga hat unter anderem damit zu tun, dass ihr mehr garantierte Spiele haben wollt. Denn logischerweise garantieren Heimspiele auch Einnahmen für die Mannschaften, nämlich Zuschauereinnahmen und Einnahmen zum Beispiel in der Gastronomie, wenn Essen und Getränke verkauft werden oder vielleicht mal der ein oder andere Fanschall mehr. Und man kann natürlich da auch eine bessere Planbarkeit reinbekommen, denn Playoffs haben immer etwas Unplanbares. Das ist ja ganz klar, das haben wir in der Vorsaison auch gesehen, insbesondere hier in Dortmund, wo ich immer selber nochmal ein größeres Auge drauf habe. Braucht man dann ein drittes Spiel? Wann findet das statt? Wie viel Pause ist dazwischen? Ich wäre sehr radikal mit meinem Plan. Ich würde die Liga auf 8 Mannschaften verkleinern. Ich weiß, ich sehe auch schon deinen Gesichtsausdruck. Das ist natürlich sehr, sehr radikal. Das würde ich aber tun, weil ich den Eindruck habe, dass wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir deutlich professioneller werden wollen, und das ist ja das große Ziel des Frauenhandballs in Deutschland, dass wir dann gar nicht so viele Vereine haben, die das liefern können mit ihrer Infrastruktur. Zu der Hallenthematik kommen wir dann gleich noch. Ich würde dann eine Doppelrunde spielen und dann hätte man natürlich auch mit der Qualität, die sich auf weniger Mannschaften verteilt innerhalb der Liga, häufiger Spiele, in denen Qualität auf Qualität trifft, die Spielerinnen auch nochmal gefördert werden und gefordert werden, was auch für die Nationalmannschaft dann sicherlich sinnvoll ist. Und das wäre vielleicht dann eine Möglichkeit, hinten raus in der Saison hätte man auch mehr Planbarkeit. Und ich weiß, das sind natürlich mehr Spiele als aktuell. Dafür könnte man sagen, okay, im DHB-Pokal ändert man ein bisschen was. Alle Erstligisten sind automatisch für das Achtelfinale qualifiziert, müssen aber immer auswärts spielen, damit dann die unterklassigen Mannschaften die Gelegenheit bekommen, noch gegen eine gute Mannschaft auch vor eigenem Publikum auf jeden Fall ein Spiel auszutragen. Ist das völlig illusorisch? Ist das ein Luftschloss von mir? Ist das einfach nur Plemplem oder was denkst du darüber?
Ja, zunächst mal sind ja die Gedanken dazu frei und können ja geäußert werden. Mein Ansatz wäre aber, da mehr Kontinuität zunächst mal walten zu lassen und nach Möglichkeit dann eben auch mehr als in deinem Beispiel die 8 Erstliga-Vertreter zu haben. Jetzt sind wir bei 12. Das ist, glaube ich, eine gute und passende Größe. Und die würde ich nicht ohne Not jetzt eintauschen, verringern gegen eine geringere Anzahl. In dem Modus gibt es sicherlich Vorteil, aber auch vielleicht ein paar Nachteile. Man spielt dann natürlich sehr, sehr häufig im Laufe einer Saison gegen ein und dieselbe Mannschaft. Und dieser Effekt, so ich schaue mir jetzt eine Mannschaft an und sehe die und dann sehe ich sie vielleicht nochmal in den Playoffs, das würde natürlich dann nochmal um einiges vervielfacht.
Ich habe auch einen anderen interessanten Modus gelesen, der mir auch nicht schlecht gefiel. Das war zwar dann nicht meine eigene Idee, aber ich konnte mich sehr damit anfreunden. Und zwar, man teilt die Liga nach der Hin- und Rückrunde dann nochmal in die ersten 6 und die zweiten 6. Und ich sag jetzt mal, der Erste, der in der Meisterrunde spielt, der nimmt dann die Ergebnisse gegen die anderen Mannschaften, gegen die er gespielt hat. Also der Tabellenerste nimmt die Ergebnisse gegen den Zweiten bis Sechsten mit. Dann spielt man nochmal gegeneinander Hin- und Rück. Das hätte auch ein bisschen was.
Ich würde es vielleicht nicht zu kompliziert machen. Es sollte natürlich auch immer noch für den Fan da draußen ein Stück weit nachvollziehbar sein. Unter dem Strich gibt es eine Grundsatzentscheidung für mich. Spiele ich eine normale Runde oder spiele ich die Playoffs? Da sind wir jetzt den Schritt in die Playoffs gegangen, die im Übrigen auch aus unserer Sicht in der ersten Saison sehr, sehr erfolgreich waren, was eben das Mediale, das Zuschauerinteresse betraf. Gerade medial hatten wir so eine Verbreitung wie noch nie zuvor. Wir waren innerhalb von 2 Wochen 3-mal im Morgenmagazin. Die Livestream-Zahlen, die sind in den Playoffs ein gutes Stück nochmal nach oben gegangen. Also da gibt es sehr, sehr positive Aspekte. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt mal diesen Modus weiter und dann schaut man in ein paar Jahren, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Eine Frage bleibt da noch in meinem Kopf übrig. Ihr habt euch für einen Playoff-Modus entschieden, Best of 3. Habt ihr auch diskutiert, dass wir zum Beispiel im internationalen Handball als Hin- und Rückspiel abzuhalten? Und was hat dafür und was hat dagegen gesprochen? Weil du hast eben davon geredet, dass man nicht zu kompliziert werden sollte. Jetzt kennen wir natürlich zum Beispiel aus dem Eishockey in der DEL oder in der BBL bei den Playoffs auch diese Best-of-Serien. Im US-Sport ist das auch gang und gäbe, im Handball aber gar nicht. Also zumindest im internationalen Handball nicht. Das gibt es in den Ligen teilweise vereinzelt, zum Beispiel in Dänemark. Aber war das Diskussionspunkt?
Sicherlich hat man das auch mal sich angeschaut. Es war auch schon mal in früheren Zeiten eine Form, wie in der Handball-Bundesliga Frauen gespielt wurde, als es früher Playoffs gab. Letztendlich aber den Kern der Playoffs machen für uns diese Do-or-Die-Spiele aus und die hat man dann eben nur im Best-of-Modus.
Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Jetzt muss ich gerade nochmal auf meinen Spickzettel schauen. Wir kommen vom Spielmodus direkt zum Thema Professionalisierung. Das habe ich ja gerade schon so angedeutet. Man möchte professioneller werden. Ich kann mich noch an ein Gespräch von uns beiden erinnern. Das hat stattgefunden in der Mixed Zone. Ohne Mikro, wir haben einfach nur ein bisschen geplaudert im Rahmen des Finalwochenendes bei der Handball-WM 2017 in Hamburg. Und da habe ich gesagt, wir brauchen einheitlichen Hallenboden. Wir brauchen unbedingt einen einheitlichen Hallenboden. Wir spielen in Hallen, die schon nicht optimal sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ihr das durchgesetzt habt in der Liga. Ich weiß aber auch, dass das auch ein großes Thema war für die Vereine. Müssen wir uns abseits des Fußballs in Deutschland in Sportarten daran gewöhnen, dass man manchmal die Dinge zum Besten hin auch ein bisschen erzwingen muss?
Jein, würde ich sagen. Natürlich muss man sich ambitionierte Ziele setzen. Am Ende des Tages müssen sie dann aber eben auch gerade in den Vereinen umgesetzt werden. Und von daher bedarf es da einer vernünftigen Mixtur. Und das ist natürlich auch ein einschneidender Prozess, so eine Weiterentwicklungsstrategie. Und da macht man auch nicht immer alles richtig. In jedem Moment, der ist ja sehr anspruchsvoll und verlangt natürlich dann den Vereinen auch einiges ab.
Ich bin aber der Meinung, dass man mit dem Hallenboden den Vereinen nicht so viel abverlangt hat. Man hat einen Schritt getan, der ganz, ganz wichtig war.
Sehe ich genauso, und das haben uns dann auch die Vereine zurückgespielt und letztendlich auch, um ein Stück weit ein Medienprodukt zu kreieren, dann muss ich solche Schritte gehen, und ansonsten wird es mir eben auch nicht gelingen, auf gewissen Medienportalen etc. zu laufen.
Ein weiteres Thema im Hinblick dessen ist natürlich ganz klar eine weitere Längstribüne in den Hallen. Es gibt jetzt, glaube ich, aktuell nur noch zwei Hallen in der Handball-Bundesliga Frauen, die das nicht bieten. Das ist einmal hier die Sporthalle Wellinghofen in Dortmund, und das ist die Halle, ich habe den Namen gerade vergessen. Ich weiß genau, wie sie aussieht, aber es ist die in Bensheim. Die hat Tribünen hinter den Toren, aber sie hat keine zweite Längstribüne. Das sind jetzt also zwei Vereine von eigentlich 12, denn Ludwigsburg hätte ja auch eine zweite Tribüne gehabt. Ich bin schon der Meinung, dass das richtig ist, dass diese Längstribüne kommt. Ich diskutiere dann immer wieder mit den Leuten darüber, die sagen, ja, aber warum ist das denn so wichtig? Vielleicht kannst du mal erzählen, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist.
Ja, die ganze Entwicklung der Handball-Bundesliga Frauen, die ist natürlich nur möglich, wenn ich, wie gesagt, schon so etwas wie ein Medienprodukt schaffe, wenn ich dann eben auch mit der ersten Liga zum Beispiel auf Dein laufe, neben unserem langjährigen Partner Sport Deutschland TV, wenn ich TV-Spiele anbieten kann für einen TV-Partner, den wir ja mit DF1 auch wieder gefunden haben für die Saison, was wirklich nicht selbstverständlich ist, sondern ein hartes Stück Arbeit, um dahin zu kommen. Letztendlich Partner und Sponsoren gewinne ich auch nur, wenn ich ein Bild schaffe aus der Liga, was anspruchsvoll ist. Und dann muss ich solche Schritte gehen.
Also unvermeidbar, wie ich das eigentlich gesagt habe. Erst der Hallenboden und jetzt das? Es muss ja kommen.
Es muss kommen. Es kommt mit Übergangsfristen, die den Verein dort an der Stelle nochmal eingeräumt wurden. Aber es ist der richtige Schritt, auch aus unserer Sicht. Und ja, mit den Übergangsfristen, sage ich mal, sollte es dann auch jedem Verein gelingen, für sich umsetzbare Lösungen zu finden.
Ich habe mir jetzt, weil ich selber nicht vor Ort war, dann nochmal das Spiel von Borussia Dortmund gegen Metzingen angesehen vom ersten Spieltag. Ich denke, du hast die Bilder auch gesehen. Dort hängt jetzt auf der anderen Seite eine ferngesteuerte Kamera. Es sind zwei Kameras, die über KI auch funktionieren, und teilweise kommen die beim Tempo-Gegenstoß nicht hinterher. Du hast gerade von einem Bild gesprochen, das man nach außen natürlich auch präsentieren muss. Das ist aber nicht das Bild, was du meinst, nehme ich mal schwer an.
Das war in diesem Falle nicht so, das muss man ganz offen zugeben. Und da gilt es natürlich schleunigst, das Ganze abzustellen und ein besseres Produkt beim nächsten Mal abzuliefern.
Wie kann man das denn machen, jetzt zum Beispiel aus Sicht von Borussia Dortmund? Ist ja gar nicht so einfach, die Halle ist ja wie sie ist, und in Bensheim, die könnten auch an so einer Stelle eine automatisierte Kamera aufhängen. Das wäre genauso schlecht.
Es ist eine Möglichkeit, Bilder mit Tribüne jetzt dann eben zu generieren. Da bedarf es jetzt in diesem konkreten Falle auch noch ein Stück Arbeit, das vernünftig hinzubekommen. Aber bin ich schon positiv gestimmt, dass das auch gelingen kann.
Ist natürlich in solchen Hallen auch schwierig aufgrund der Platzsituation. Also man kann das Kampfgericht jetzt nicht mal eben auf eine andere Seite setzen.
Da haben diese Hallen dann eben vor Ort, ja, ich sag mal, ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten, die die Vereine, die in diesen Hallen dann noch eben weiterspielen, lösen müssen.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass zum Beispiel Bensheim darüber nachdenkt, in einer anderen Halle generell zu spielen. Ich weiß, das ist dann nicht immer einfach für die ganzen Leute. Und dann wird gesagt, ja, was ist denn dann zum Beispiel mit den Ehrenamtlern, würden die in eine andere Halle fahren? Mir ist das oft zu negativ gedacht oder zu wenig lösungsorientiert, denn irgendwann gab es ja auch mal in Bensheim die ersten Ehrenamtlichen, die gesagt haben, wir machen das mit, wir helfen gerne. Die würde man vielleicht an einem anderen Standort auch finden. Wünschst du dir ein bisschen mehr Lösungsorientiertheit bei den Vereinen und bei allen Verantwortlichen, die im Frauenhandball unterwegs sind in Deutschland? Muss das sein, damit wir uns weiterentwickeln können, damit die Liga auch professioneller werden kann?
Sicherlich wünscht man sich das an der einen oder anderen Stelle mal. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, welche Herausforderungen die Vereine zu meistern haben. So, wir haben jetzt, sage ich mal, diese Kompromisslösung gefunden, nach denen sich die Vereine jetzt richten müssen. Und insofern sollte jetzt da der Blick in die Zukunft gehen und diese Probleme jetzt in Angriff und auch gemeistert werden.
Bis 2030 gibt es Ausnahmegenehmigung, rein theoretisch. Glaubst du, diese Zeit wird reichen?
Das ist jetzt die Aufgabe, die die entsprechenden Vereine vor Ort zu lösen haben und in diesem Zeitfenster auch gelöst bekommen müssen.
Wenn ich jetzt sehe, übrigens der Thüringer HC hat eine zweite Tribüne in seiner Halle bauen lassen, die HSG Blomberg-Lippe. Wir haben mit Halle Neustadt einen Aufsteiger, der eine Halle mitbringt, die, wie ich finde, okay, sie hat vielleicht nicht die Kapazität, aber die, wie ich finde, sonst alles mitbringt. Also das reicht absolut aus meiner Sicht, um ein gutes Produkt nach außen zu verkaufen, wie du das ja auch gesagt hast. In Buxtehude steht eine niegelnagelneue Halle, die haben das auch hinbekommen. Also unmöglich ist das nicht.
Und es ist natürlich an der Stelle dann auch ein Stück weit eine Frage der Gerechtigkeit, sage ich mal. Wenn andere Vereine diese Schritte bereits gegangen sind, die sicherlich auch nicht einfach waren, diese umgesetzt haben, in diese Bereiche investiert haben, dann gibt es natürlich auch dann den Tag X, wo dann die anderen auch nachgezogen haben müssen.
Wenn wir jetzt beim Thema Professionalisierung sind, ich habe dann ja auch mal nachgefragt bei den Hörern dieser Sendung, was sie gerne wissen wollen würden. Da wurde unter anderem gefragt, ist überhaupt genug Potenzial in Deutschland dafür da, dass die Handball-Bundesliga Frauen sich weiter professionalisiert? Und ich rede jetzt nicht von hier, von der Geschäftsstelle, sondern von der Liga allgemein. Ist dafür genug Potenzial in Deutschland in auch wirtschaftlich durchaus angespannten Zeiten?
Ich glaube ja. Es geht, wie wir sehen, natürlich hier nichts von alleine und es bedarf harter Arbeit. Aber ich glaube schon an das Potenzial für den Frauenhandball, für den Frauensport insgesamt. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass wir uns dahin entwickeln können und weiter wachsen können. Aber es bedarf eben wirklich großer Anstrengung.
Die Vermarktung ist ganz wichtig im Bereich Professionalisierung, denn mehr Geld sorgt natürlich automatisch dafür, dass man ganz andere Maßnahmen auch umsetzen kann. Du hast den neuen Namenssponsor der Liga schon erwähnt. Ich finde, ein wichtiger Schritt. Ich habe ja auch eben betont, dass ich sehr gut finde, dass es jetzt den einheitlichen Hallenboden gibt seit einiger Zeit. Ich bin absoluter Befürworter der Gegentribüne und dass auch LED-Banden kommen, das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, denn das ist ein Schritt nach dem anderen. Warum ist aber zum Beispiel die Vermarktung so schwierig? Also warum war es nicht möglich vor 2-3 Jahren, und ich weiß, dass die Pandemie natürlich da auch eine wichtige Rolle gespielt hat, warum war es vielleicht nicht früher möglich, einen Namenssponsor zu finden oder einen TV-Partner, der wirklich jede Woche ein Spiel zeigt? Warum ist das schwierig für dich als Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen?
Weil wir das Interesse und die Aufmerksamkeit rund um den Frauenhandball natürlich wirklich sukzessive steigern müssen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben es jetzt geschafft, in den vergangenen Jahren unsere Social Media Reichweiten umfassend auszubauen. Wir haben unser eigenes Event, das Haushahn Final Four, über die Jahre gut entwickeln können, haben jetzt gerade dort mit Haushahn eben auch unseren Vertrag um 3 Jahre verlängert in Stuttgart in der Porsche Arena. Dort waren jetzt dieses Jahr am Sonntag knapp 4000 Zuschauer, zahlende Zuschauer in der Halle. Das entwickelt sich immer weiter, immer besser, aber das braucht eben Zeit und es kommt uns wenig zugeflogen. Das heißt, wir müssen diese schwierigen Schritte selbst sukzessive gehen. Der Handball-Supercup, du hast es angesprochen eingangs, zusammen mit der Daikin HBL, ist ebenso ein wichtiger Schritt dort, auf wirklich sehr, sehr großer Bühne dann eben vor über 10.000 Zuschauern zu spielen, was ja auch für die Spielerinnen und die Vereine selbst ein Riesenerlebnis ist, wo bei unserem Spiel zu Spielbeginn wirklich die Halle schon knallevoll war. So, und all diese Schritte müssen Schritt für Schritt gegangen werden im wahrsten Sinne des Wortes und die kommen uns nicht zugeflogen und wir müssen die Aufmerksamkeit erhöhen. Dann werden auch Partner und Sponsoren auf uns aufmerksam und Reichweite müssen wir weiterentwickeln, ist aber auch nicht das Einzige.
Brauchen wir mehr solche Events wie zum Beispiel Oldenburg geht im ersten Heimspiel der Saison in eine große Halle. Frisch auf Göppingen gelingt es nach einem Aufstieg, wie ich finde, relativ viele Zuschauer in die Halle zu locken. Oder Borussia Dortmund muss vielleicht ein, zweimal in der Saison in die Westfalenhalle gehen. Jetzt unabhängig davon, ob es in der Champions League ist oder in der Bundesliga. Brauchen wir mehr solche Leuchtturmveranstaltungen, wie man dann ja gerne mal sagt?
Ja, bin ich der Meinung. Und gerade diese Beispiele, jetzt Oldenburg zum zweiten Mal hintereinander, jetzt die Saisoneröffnung quasi vor vollem Haus in der großen EWE-Arena. Das sind wirklich ja auch gute Beispiele, wo man sieht, dass es gelingen kann, eben viele für den Frauenhandball zu begeistern. Und ich bin mir sicher, dass die allerwenigsten nach solchen Veranstaltungen enttäuscht nach Hause gehen, sondern die meisten sagen, das hat uns echt super gefallen. Und je mehr Angebote wir auf diesem Niveau schaffen, umso stärker wird auch die Nachfrage dann sein.
Um etwas verkaufen zu können, muss das Produkt natürlich auch gut sein. Die eine Sache ist, wie das Produkt aussieht. Das heißt, eine tolle Halle, viele Zuschauer und so weiter, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir im November, Dezember eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zusammen mit den Niederlanden ausgetragen. Und die deutsche Frauennationalmannschaft war sehr lange nicht mehr in einem Halbfinale bei einem Turnier, das letzte Mal 2008. Das ist ja fast schon eine Generation her. Also viele kennen das gar nicht, dass die deutschen Frauen mal in einem Halbfinale bei einem Turnier stehen. Vor allem auch nicht die Kinder und Jugendlichen, die wir natürlich in die Halle locken wollen. Das ist ja ganz klar. Aber wie wichtig ist der Erfolg der Nationalmannschaft dann für die Liga wirklich? Weil im Männerhandball in der Daikin HBL ist der Unterschied ja, da spielen die besten Spieler der Welt in dieser Liga. Wir reden dann von der besten Liga der Welt. Was können wir da tun, damit wir auch wieder beste Spielerinnen der Welt in unsere Liga locken?
Auch das ist dann ein kleines Rädchen in diesem Gesamtthema, in diesem Gesamtprodukt. Je weiter wir mit der Liga vorangehen, je besser wir uns auf allen Ebenen entwickeln, desto eher werden dann natürlich auch die ein oder andere Spielerin mehr dann bei uns spielen, die internationales Topniveau hat. Das tun bereits einige. Und ja, die Nationalmannschaft ist natürlich das Zugpferd für eine Sportart. Und letztendlich geht es um die Identifikation und die Bekanntheit von Namen. Und wenn ich Sportlerinnen, Spielerinnen kenne und mich ein Stück weit mit denen identifizieren kann, was ich da vielleicht im ersten Schritt am Fernseher gesehen habe, das weckt dann das Interesse. Ich kenne jemanden, dann will ich vielleicht auch mal in die Halle gehen, das Ganze aus der Nähe ansehen. Und deswegen sind natürlich auch Erfolge der Nationalmannschaft unheimlich wichtig.
Das heißt ja dann immer so schön, Gesichter kreieren. Wie können wir denn auch als Medien oder ihr als Liga noch mehr Gesichter kreieren? Ist das schwierig teilweise, weil man kann ja nicht an jedem Wochenende durch die ganze Republik fahren und bei jedem Spiel der Liga präsent sein? Müssen wir da die Vereine noch mehr in die Pflicht nehmen?
Wenn man so will, sind wir aber präsent in den Hallen, dadurch, dass wir eben ja von allen Spielen sozusagen die Livestream-Bilder haben, dass wir diese weiterverarbeiten, über unsere Social-Media-Kanäle ausspielen. Da haben wir in den letzten Jahren große Schritte gemacht, was eben auch gerade das Thema Videoinhalte betrifft. Wir sind seit Saisonbeginn auf TikTok, haben eine weitere Plattform, wo wir Videoinhalte ausspielen und du weißt es selbst am besten. Da schafft man natürlich über Social Media, gerade im Bewegtbild, ja, die schnellsten Erfolge, die größten Erfolge, eben auch neue Leute mit Handball der Frauen in Berührung zu bringen.
Du bist jetzt schon einige Jahre hier und machst diesen Job. Was glaubst du, wo steht die Handball-Bundesliga-Frauen in 10 Jahren? Haben wir dann vielleicht wieder eine Liga mit 14 Mannschaften? Das wäre ja auch eine Form von Weiterentwicklung. Haben wir dann 14 Mannschaften mit 14 Hallen mit einer Gegentribüne? Was glaubst du, wie sich das in den nächsten 10 Jahren entwickelt wird? Ich weiß, dass das so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist und hier steht auch keiner auf dem Tisch. Aber ich hätte trotzdem gerne deine Einschätzung dazu. Was passiert in den nächsten 10 Jahren?
Ich bin schon davon überzeugt, dass wir den Frauenhandball weiter professionalisieren. Worin das dann schlussendlich mündet, ob das eine Zentrierung in der ersten Bundesliga auf weniger Vereine ist oder eher eine Erweiterung, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass wir die Weiterentwicklung Stück für Stück hinbekommen.
Was macht dich denn so optimistisch, dass das in 10 Jahren alles professioneller ist?
Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, dann muss ich schon feststellen, dass wir eine enorme Entwicklung genommen haben. was die erste und zweite Handball-Bundesliga-Frauen betrifft. Ja, das macht mich optimistisch. Ludwigsburg ist natürlich jetzt ein Dämpfer, aber auch den werden wir hinter uns lassen und uns weiter nach vorne entwickeln.
Ich weiß, die Frage ist jetzt ein bisschen provokant, ich stelle sie aber trotzdem. Was machst du denn, wenn die HSG Blomberg-Lippe deutscher Meister wird und sie sich das sportlich auch absolut verdient haben? Aber die haben ja gesagt, Champions League wollen wir nicht spielen. Was machen wir denn dann?
Ich gehe fest davon aus, dass die Champions League spielen würden.
Und was macht dich da so sicher?
Das macht der Austausch mit den Vereinsverantwortlichen.
Ist ja schon schade, dass ein European League-Sieger sagt, wir wollen keine Champions League spielen, obwohl die EHF sagt, würden wir machen.
Auf jeden Fall. Nun ist jetzt die Situation vielleicht aber auch eine andere und das Bewusstsein der Vereine durch diese neue Situation ein Stück weit anders geschärft.
Mit wie viel Freude gehst du jetzt in diese Saison rein, die zwar schon läuft, aber ich sag mal anläuft gerade? Kannst du das alles so ein bisschen beiseite schieben, was in den vergangenen Wochen passiert ist, was Negativschlagzeilen angeht?
Auf jeden Fall. Und wir haben so viele Highlights vor uns. Wir haben die Heim-WM angesprochen. Wir haben das Final Four, unser Hausfinal Four angesprochen. Es gibt so viele Highlights, auf die wir uns freuen können. Also da ist mir nicht bange.
Danke für deine Zeit.
Gerne.
So, wir sind durch. Das war's für die aktuelle Folge von Kreisab. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Einblicke geben, wie das alles abgelaufen ist und ja, wie auch die Perspektive der Liga war, als dann die Meldung kam oder die Gerüchte aufkamen, besser gesagt. Der Verein ist pleite, die haben keine Kohle mehr. Ich finde, das war wirklich sehr, sehr spannend, was Christoph Wendt uns da erzählt hat. Und ich habe schon ein paar Ideen, was in den kommenden Wochen hier so auf euch wartet, was genau in der nächsten Woche ansteht. Das weiß ich noch nicht so konkret. Ich werde mir jetzt mal ein paar Tage Gedanken machen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich ein tolles Thema finden werde. Ihr könnt übrigens gerne auch Vorschläge machen. Schickt einfach eine E-Mail an info@kreisab.de. Folgt Kreisab gerne auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ich weiß, da weise ich jedes Mal drauf hin, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich das tue. Und ihr könnt Kreisab unterstützen finanziell. patreon.com/kreisab oder über PayPal. Auch da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, falls ihr das nicht direkt findet in den Shownotes dieser Sendung. Das war's für diese Woche. Habt eine gute Zeit, schaut viel Handball, habt viel Spaß dabei und bis zur nächsten Woche. Tschüss.